ihr Lieben. Ich bin neulich auf eine Geschichte gestoßen, die mich direkt gepackt hat. Und da weder die Geschichte noch die Verfasserin der Geschichte zum heutigen Sonntag passen, habe ich mir gedacht, jetzt erst recht. Es ist eine Weihnachtserzählung von Agatha Christie. Ja, genau, die Agatha Christie, die wir von vielen Krimi-Romanen und Verfilmungen kennen, wie Miss Marple, Tod im Orient Express oder Hercule Poirot, um nur mal einige von ihren Romanfiguren oder Romanen zu nennen. Aber Agatha Christies Weihnachtserzählung hat nun gar nichts mit Krimi oder Tod und Teufel zu tun. Oder doch? Lasst euch überraschen. Der Beginn der Geschichte ist idyllisch. Maria, die Mutter Jesu, ist mit ihrem Kind allein im Stall von Bethlehem. Ihr Herz ist erfüllt von stolzem Glück und sie schaut lächelnd auf das Kind hinab. Plötzlich rauschen Flügel und im blendenden Licht steht ein wunderschöner Engel vor ihr. Sein Angebot, Maria, darf mit seiner Hilfe in die Zukunft des Kindes sehen. Freudig stimmt Maria sofort zu. Maria blickt geradeaus und die Wände des Stalles schwinden und lösen sich auf. Und sie schaut in einen Garten. Es ist Nacht und die Sterne leuchten am Himmel und ein Mann kniet dort und betet. Es ist ihr Sohn. Also ist er ein guter, frommer Mensch geworden. Dann aber schreit sie entsetzt auf. Dieser Mann windet sich in Todesangst und sein verzweifeltes Gebet bleibt ohne Antwort. Seine Freunde schlafen und lassen ihn allein. Beim nächsten Blick in die Zukunft sieht Maria drei Verbrecher, die Kreuze schleppen auf dem Weg zu ihrer Hinrichtung. Da stolpert plötzlich der Mann in der Mitte und stürzt beinahe. Als er sein Gesicht hebt, erkennt Maria Jesus und schreit heftig auf. Nein, nein, es kann nicht sein, dass mein Sohn ein Verbrecher ist. Doch dann gibt es keinen Zweifel mehr. Sie sieht Jesus qualvoll am Kreuz hängen und hört seinen Schrei. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Maria denkt, es sei eine Verwechslung. Aber dann ertönt irgendwo die Stimme des jüdischen Hohenpriesters. Dieser Mann hat Gott gelästert. Dann verblassen die Bilder und da ist nur die Lehmwand des Stalles und Maria bebt und schluchzt. Maria kann nicht glauben, was sie gesehen hat. Ihre Familie ist doch so gottesfürchtig und rechtschaffen und die von Josef auch. Sie werden Jesus so erziehen, dass das gar nicht möglich sein kann, dass er der Gotteslästerung schuldig sein soll. Das kann alles nicht sein. Als der Engel ihr dann nochmal klar darlegt, dass er der Engel der Wahrheit ist, erkennt Maria gegen ihren Willen, dass es wirklich Wahrheit ist, was der Engel ihr gezeigt hat. Sie beugt sich weinend über das Kind und sagt, mein kleines hilfloses Kind, was kann ich tun, um dir das zu ersparen, was da kommen wird? Und nun kommt ein ungeheuerliches Angebot des blendend schönen Engels. Maria darf über Leben und Tod ihres Kindes entscheiden. In ihrer Hand liegt es also, ob ihr Sohn diesen Erdenweg mit seinem furchtbaren Ende antreten oder ob ihn der Engel unversehrt zu Gott zurücktragen soll. Was wird Maria wählen? Die junge Frau aus Nazareth verhält sich erstaunlich. Entgegen ihrem ersten Reflex, ihr Kind um jeden Preis vor diesem Übel zu bewahren, denkt sie nach und ruft sich die gesehenen Bilder noch einmal zurück. Plötzlich erinnert sie sich an Kleinigkeiten, die sie vorher nicht beachtet hatte. Und hier steige ich jetzt einfach mal in den Originaltext von Agatha Christie ein. So sah Maria zum Beispiel das Gesicht des Mannes an dem Kreuz zur Rechten. Kein böses Gesicht, nur ein schwaches. Und es war dem Kreuz in der Mitte zugewandt. Und ein Ausdruck von Liebe und Vertrauen und Bewunderung lag darin. Mit plötzlichem Erstaunen wird Maria bewusst, er war mein Sohn, den er so anschaute. Und ebenso plötzlich, klar und deutlich, sieht sie das Gesicht ihres Sohnes, wie es auf seine schlafenden Gefährten in dem Garten herabblickte. Trauer lag darin, Mitleid, aber auch große Liebe. Und sie denkt, es ist das Gesicht eines guten Menschen. Und sie sieht auch noch einmal den Gerichtshof, aber dieses Mal schaut sie nicht auf den prächtigen hohen Priester, sondern auf das Gesicht des angeklagten Mannes. In seinen Augen war kein Bewusstsein von Schuld. Marias Gesicht wird sehr verwirrt. Da spricht der Engel: Hast du deine Wahl getroffen, Maria? Willst du deinem Sohn Leid und Sünde ersparen? Und Maria sagt langsam: Es ist nicht an mir, einem unwissenden, einfachen Weib, den hohen Ratschluss Gottes zu verstehen. Der Herr gab mir mein Kind, wenn der Herr es mir nimmt, dann ist es sein Wille. Aber da Gott ihm das Leben gegeben hat, ist es nicht an mir, ihm dieses Leben zu nehmen. Denn es mag sein, dass es im Leben meines Kindes Geschehnisse gibt, die ich nicht richtig verstehe. Es mag sein, dass ich nur einen Teil des Bildes gesehen habe und nicht das Ganze. Das Leben meines Kindes gehört ihm, nicht mir, und ich habe kein Recht, darüber zu bestimmen. Denk doch einmal nach, drängt der Engel. Willst du mir nicht dein Kind in die Arme legen und ich bringe es zurück zu Gott? Nimm es in deine Arme, wenn dies Gottes Gebot ist, sagt Maria. Ich aber werde es nicht hineinlegen. Da erhob sich ein mächtiges Flügelrauschen und ein Blitzschlag flammte auf und der Engel verschwand. Soweit der Originaltext. Maria entdeckte also, von Jesus, dem leidenden Sohn, geht in diesen Szenen eine große Kraft aus. Die Kraft der Liebe. Mit Trauer, aber auch mit Verständnis blickt Jesus auf seine Gefährten, die ihn in der höchsten Not so alleine lassen. Seine Liebe strahlt aus und verwandelt die Menschen, so auch einen der Mitgekreuzigten. Dem qualvollen Tode nahe sieht der Verbrecher Jesus mit Vertrauen, Bewunderung und Zuneigung an. Und die Mutter erkennt, ihr Sohn ist kein Verbrecher, sondern von ihm geht ein Licht aus, das von Gott kommt. So weigert sich Maria, ihr Kind dem Engel zu übergeben. Nein, es soll weiterleben, auch wenn ihm Leid und Tod bevorstehen. Da Gott ihm das Leben gegeben hat, ist es nicht an mir, ihm das Leben zu nehmen. Da erhob sich ein mächtiges Flügelrauschen und ein Blitzschlag flammte auf und der Engel verschwand. Und dann geht es in der Geschichte weiter. Hoch droben im blauen Himmelsgewölb bebte der Engel vor Hochmut und Zorn, dass er bei einem törichten, unwissenden Weib versagt hatte. Aber es wird eine andere Gelegenheit für den Engel geben. Eines Tages, wenn der erwachsene Jesus erschöpft und hungrig und schwach sein wird, werde der Engel Jesus auf den Gipfel eines Berges führen und ihm die Königreiche dieser Welt zeigen. Der Engel wird ihm die Herrschaft über alles anbieten. Jesus soll Städte und Könige und Völker beherrschen. Er soll die Macht haben, Krieg, Hunger und Unterdrückung ein Ende zu bereiten. Das einzige Zeichen, das Jesus machen muss, er muss ihn, den Engel Luzifer, anbeten. Der Engel, der Teufel, ist sich sicher, dieser Versuchung wird Jesus niemals widerstehen können. Hier endet zwar noch nicht die Geschichte von Agatha Christie, aber das Ende will ich auch noch nicht vorwegnehmen. Stattdessen wechsle ich nun in eine Geschichte, die circa 30 Jahre später genau an dieser Stelle ansetzt und von Matthäus im Neuen Testament erzählt wird. Ich lese aus Matthäus 4. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort: Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht vom Brot, nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Munde kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete: In der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten. Ihm sollst du allein dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab, und die Engel kamen zu Jesus und dienten ihm. Boah, was für Geschichten. Ja, die erste Geschichte ist ausgedacht. Ausgedacht von einer Frau, einer Krimi-Autorin, die über Jesus nachgedacht hat. Und die zweite Geschichte auch ausgedacht. Matthäus und die anderen Evangelisten, die davon berichten, waren jedenfalls nicht dabei. Ist aber auch völlig egal. Es geht hier nicht um die Geschichten und mir geht es schon gar nicht um den Teufel. Dem werde ich keinen Raum in meinem Leben und Denken geben. Es geht um Jesus und es geht um uns. Jesu Leben war von Anfang an eine völlige Katastrophe. Kind ohne richtigen Vater, wegen ihm, weil er Gottes Sohn ist. Flucht nach Ägypten, auch wegen ihm, weil der König Angst vor ihm hatte. Dann später die ständigen Konflikte mit Menschen, die ihm nach dem Leben trachten, mit Verrätern, gierigen Soldaten, selbstgerechten Priestern, durchsetzungsschwachen Statthaltern und so weiter. Das ganze Leben von Jesus war eine Versuchung bzw. eine Prüfung, von Anfang bis zum Ende. Aber Jesus stand immer einmal mehr auf, als er hingefallen ist, bis zum Kreuz. Danach ist er noch einmal auferstanden und nie mehr hingefallen. Warum macht er das alles? Was soll das? Was will Jesus oder sein Vater damit bezwecken? Die Antwort ist so einfach, dass sie eigentlich viel zu einfach ist. Weil Gott uns liebt. Weil Gottes Sohn uns liebt. Gott hat seinen Sohn gesandt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Aus Liebe zu uns verzichtet Jesus nach 40 Tagen in der Wüste auf das Brot, obwohl er sehr hungrig war. Jesus hätte bestimmt aus den Steinen Brot machen können. Er kann ja auch aus Wasser Wein machen. Aber er wollte es nicht. Jesus hätte das ganze Wort Gottes damit aus der Hand gegeben und uns dem Verderben überlassen. Gnade, Vergebung, alles weg. Weil Jesus uns liebt, hungert er lieber weiter, als uns dem Teufel für ein Stück Brot zu verkaufen. Aus Liebe zu uns stürzt sich Jesus nicht von dem Tempel. In Gehorsam zum Wort Gottes und in Verheißungen fordert Jesus keine göttliche Rettung. Erst muss das Werk vollbracht werden. Es wäre ein Kinderspiel für Jesus gewesen, sich retten zu lassen. Und gleichzeitig zeigt Jesus seine Beschränkungen, die es mit sich bringt, Mensch zu sein. Als menschgewordener Sohn Gottes braucht er die Hilfe. Er ist verletzbar und sterblich. Er ist einer von uns und doch Gott. Jesus wusste, dass der Vater ihm helfen kann. Er wollte es nicht. Zu Petrus sagt er später bei der Verhaftung im Garten Gethsemane, wo Petrus ihn retten will: Oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte? Wie würde aber dann die Schrift erfüllt, nach der es so geschehen muss? Jesus will keine Hilfe. Es ist noch nicht vollbracht. Jesus hätte Gottes Werk damit aus der Hand gegeben und uns dem Verderben überlassen. Gnade, Vergebung, alles weg. Aus Liebe zu uns greift Jesus nicht zur angebotenen Macht über die Welt. Aus Liebe zu uns wirft sich Jesus nicht vor dem Teufel nieder und betet ihn an. Damit wäre Jesu Verbindung zu Gott gelöst. Und gleichzeitig wäre Gottes Plan mit Jesus und mit uns zunichte gemacht worden. Zu einem späteren Zeitpunkt kommt Jesus noch einmal an diesen Punkt und wieder durch Petrus. Petrus kritisiert verständnislos Jesu Entschluss, seinen Weg durch das Leiden und das Kreuz zu gehen, um so zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Beides Mal stellt Jesus das, was Gott will, über das, was die Menschen oder der Satan wollen. Jesus sagt, dass ihm gegeben ist alle Macht im Himmel und auf Erden. Und aus Liebe zu uns lässt er zwischen Himmel und Erde keinen Keil treiben. Die ganzen Erzählungen sind eigentlich so trivial, so einfach, dass es uns oft schwerfällt zu sehen, dass es Gott in allem um die Liebe zu uns geht. Nicht mehr und nicht weniger. Angefangen bei der Schöpfung der Welt, über die Liebe der Maria zu ihrem unehelichen Kind, am Satan und im Kreuz vorbei bis heute. Es geht darum, dass Gott uns liebt und vergibt. Es ist vollbracht. Der Satan hält Jesus den Apfel hin, wie damals Adam im Paradies. Nur diesmal greift Jesus der neue Adam nicht zu. Er knüpft damit die Enden des Bandes oder des Bundes wieder zusammen, die damals im Paradies zerrissen. Also lasst uns doch auch aus dieser göttlichen Liebe heraus leben. Jesus braucht unser Brot nicht. Er hat uns Brot und Wein gegeben. Wir müssen auch keine Angst haben und Jesus beschützen. Jesus hat alles überwunden. Und schon gar nicht müssen wir Angst haben oder sogar dafür kämpfen, dass Gottes Macht zwischen Himmel und Erde verloren gehen könnten. Jesus hat diese Macht in Himmel und auf Erden gefestigt, für immer. Lass diese Liebe Jesu in dir brennen und du entzündest andere für diese Liebe. Nur kurz am Rande erwähnt, die Versuchungsgeschichte aus dem Matthäus-Evangelium ist aus meiner Sicht eine der revolutionärsten Geschichten der Menschheit. Es ist eine Geschichte, die das Christentum und damit unsere Welt grundlegend geprägt hat und mit dazu beigetragen hat, dass das Christentum eine Erfolgsgeschichte wurde, wenn ich das Wort Erfolg in diesem Zusammenhang mal benutzen darf. Es gab zu der damaligen Zeit wie auch heute viele Götter. Aber im Gegensatz zu Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist sind die anderen alle korrupt. Also bestechlich, auf Macht aus, auf Reichtum. Der kleine Mann, der Sklave, der Arbeiter zählte nichts. Wenn man sich nur mal die griechischen, römischen und germanischen Götter anschaut, sie waren korrupt und waren keine Götter des normalen Volkes. Sie hätten alle den Pakt mit dem Teufel geschlossen und zugegriffen. Nur Jesus ist anders. Er ist nicht korrupt. Er steht nicht auf der Seite der Verführer. Er ist ein kleiner Zimmermann und auch das ist geschönt. Er war Tagelöhner, dem es nicht um Macht und Einfluss und Reichtum geht. Es geht ihm um alle Menschen. Und gerade um die Menschen, die bei anderen Mächtigen und Göttern keine Rolle spielen. Diese Haltung eines Gottessohnes zu den Menschen ist einmalig. Deswegen ist das Christentum auch so anders. Aber wie gesagt, das nur am Rande. Zurück zu den Geschichten, wo mir die Frage offen bleibt, wo stehe ich in dieser Geschichte? Wie gehe ich mit den Verführungen und Prüfungen um, die mir das Leben stellt? Oder noch provokanter gefragt, auf welcher Seite stehe ich? Auf der des Verführten oder der des Verführers? Ich kenne auch diese Wüstenzeiten. Es läuft beruflich nicht so gut, es gibt Probleme in Beziehungen oder ich habe schlicht und ergreifend Langeweile oder Hunger. Der Teufel versucht, Jesus an den Stellen zu packen, wo Jesus am stärksten ist. Und der Teufel belegt das sogar mit Textstellen aus dem Alten Testament. So kann es mir auch passieren, dass ich dort, wo ich meine Stärken habe, auch am ehesten verführbar bin. Und andersrum kann ich andere dort am besten verführen, wo ihre Stärken sind. Dazu könnte ich nun noch viel sagen und erklären, theoretisieren und psychologisieren. Ich will es aber bei zwei Impulsen belassen, die mir helfen können, solche Situationen zu bestehen, egal auf welcher Seite ich stehe. Der erste Impuls kommt aus der Geschichte von Agatha Christie. Als Maria mit all den Bildern, Worten, Versuchungen und Gefühlen überrannt wird, da schweigt Maria eine Weile. Sie ist eine Frau, die langsam denkt. Das will ich von Maria lernen. Schweigen, nachdenken, Zeit lassen, mit dem Herzen hören, achtsam sein. Und der zweite Impuls, er stammt von Jesus selbst. Das Gebet, das Reden mit Gott. Zum Beispiel so, wie er es uns gelehrt hat im Vater Unser. Und führe mich nicht in Versuchung. Behüte mich vor diesen Prüfungen. Jesus weiß genau, was jeder und jede Einzelne von uns damit meint, wenn sie oder er oder ich es beten. Jesus fühlt mit uns. Er kennt diese Situation nur zu genau. Er ist einer von uns geworden und doch Gottes geliebter und uns liebender Sohn. Ich möchte euch am Schluss noch den Schluss von der Geschichte sagen, denn das hatte ich euch versprochen. Maria schaut in die Krippe und sagt zu Josef: Sieh nur, unser Sohn lächelt. Und wirklich, das Knäblein lächelt und streckt seine winzigen Hände der Mutter entgegen, als wolle es sagen: Gut gemacht. Im Stall aber herrscht Freude und Jubel. Der Esel schreit, der Ochse brüllt, Pferde wiehern und Männer und Frauen drängen herbei, um das Kind zu sehen. Sie reichen das Kind von einem zum anderen und es lacht und jauchzt und lächelt sie alle an. Seht, rufen sie, es liebt uns alle. Noch nie hat es solch ein Kind gegeben. Amen.